Schönste an Köln ist die Autobahn nach Mönchengladbach.
Fohlenstammtisch.
Hier ist der Fohlenstammtisch.
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 Ganz klar Fohlenstammtisch.
Ja, sind wir denn nicht alle Fohlenstammtisch?
Der Fohlenstammtisch meldet sich wieder zurück. Heute nach dem Spiel gegen den VfB Stuttgart. Heute mit am Fohlenstammtisch dabei ist der Holger aus Münster. Hallo Holger, schön, dass du da bist.
Hallo Björn.
Ja, wir haben einiges zu bereden. Gestern gab es ja das nächste Spiel von unserer geliebten Borussia. Wir haben in Stuttgart gespielt, die ja auch noch ein Jubiläum zu feiern hatten. 100 Jahre Brustring hieß es da. Vor dem Spiel hat man schon gehört, dass es einen Fanmarsch geben wird in Stuttgart. Also, dass die dementsprechend heiß sind bzw. waren, lag da schon auf der Hand. Im Stadion gab es dann auch eine wunderschöne Choreo, muss man echt sagen. Also hat sich über das komplette Stadion hingestreckt, auf allen Tribünen wurde eine Choreo hochgezogen und ja, das war schon sehr beeindruckend, muss ich wirklich sagen. Und hat dann wieder direkt sehr viel Lust auf mehr gemacht, auf das Spiel gemacht. Und ja, vielleicht ganz kurz zum Ablauf. Das Spiel werden ja alle gesehen haben. Wir haben 1-0 verloren. Meiner Meinung nach war das ein Spiel, das wir nicht verlieren müssen, das wir sogar gewinnen können. Und ja, nach dem Spiel stellen wir uns jetzt alle wieder die Frage, was war das für ein Spiel? Was machen wir damit? Der VfB musste relativ früh personell schon wechseln. Ich glaube, ein Wechsel, der denen auch spielerisch sehr wehgetan hat. Denn Undav wurde schon recht früh in der Partie ausgewechselt. Und ja, irgendwie nahm dann alles so seinen Lauf. Also das war ein Spiel. Holger, da kannst du gleich ja vielleicht mal deine Meinung auch zu kundtun. Ich fand, das war ein Spiel, das sehr viele unterschiedliche Phasen hatte und immer eine andere Mannschaft am Drücker war. Gerade am Anfang hatte ich eigentlich kein gutes Gefühl im Spiel, weil der VfB da wirklich sehr gut losgelegt hat. Diese Drangphase hatten wir dann aber überstanden und von dort an ja, kamen wir immer wieder besser ins Spiel. Ja, also es war ein Spiel, wo wir dann gerade im Zentrum, fand ich, mehr Kontrolle bekommen hatten. Und in der ersten Halbzeit dann immer mehr offensive Aktionen generieren konnten. Und gefühlt war dann beim VfB auch so ein bisschen der Stecker gezogen. Also ich fand, die hatten dann in der ersten Halbzeit hinten raus kaum noch Aktionen, kaum noch Entlastung. Und ja, bleiben wir vielleicht mal bei der ersten Halbzeit, Holger. Wie hast du denn das Spiel gesehen? Was ist dir vielleicht besonders aufgefallen in jetzt explizit mal der ersten Halbzeit?
Objektiv betrachtet war das ein gutes Spiel von Mönchengladbach, fand ich. Gerade für ein Auswärtsspiel hat mir das sehr gut gefallen. Du hast gerade von den verschiedenen Phasen gesprochen. Das sehe ich ganz genauso. Am Anfang, schon nach 30 Sekunden, waren die Stuttgarter am Drücker. Aber dann konnten wir mehr und mehr das Spiel auch auf unsere Seite ziehen. Wir hatten Dominanz im Mittelfeld, wie du es gesagt hast. Wir standen eigentlich recht sicher. Man kann natürlich nie beim Auswärtsspiel ganz verhindern, dass der Gegner Chancen hat. Und vor allem hatten wir Chancen selber, ich finde gute Chancen, die durchaus hätten auch ein Tor verdient gehabt zu haben. Das war einmal ein Schuss von Honorar, von Ulrich, damit fing das an. Der hätte meiner Meinung nach reingehen können. Es war ein Schuss, ein Kopfball von Sander, der gehalten worden ist. Ne? Also das hat mir alles sehr gut gefallen und da hatte ich auch ein gutes Gefühl, aber wie das dann so oft auch ist, mit Fortdauer des Spiels und du machst die Tore nicht, ne? Da wissen wir ja alle, das kann durchaus bestraft werden. Aber grundsätzlich muss ich sagen, hat mir das ziemlich gut gefallen, wie Gladbach aufgetreten ist, wie sie gespielt haben. Jetzt wird der eine oder andere vielleicht anmerken, naja, die Stuttgarter waren auch nicht so gut. Ja, vielleicht. Und die hatten auch das Pokalspiel in den Beinen. Andererseits hatten die auch einen außergewöhnlichen Rahmen, wie du das erzählt hast, sodass es für die auch ein wichtiges Spiel war. Und die haben auch alles reingeworfen. Auch wenn Undav dann rausgehen musste, haben sie es auch gut gemacht. Aber wir haben uns der Situation gestellt. Und ich finde, positiv gestellt. Das ist jetzt das Ganze, wie man es objektiv sehen muss. Und auch wenn man sich die Spieldaten hinterher anschaut, gleich noch über die zweite Halbzeit, aber die Spieldaten sind so nicht schlecht. Wir haben mehr Chancen gehabt und die besseren, wie ich finde. Vielleicht auch hätten auch einen Elfmeter kriegen können in einem anderen Spiel, wo Elvedi runtergedrückt worden ist, gezogen worden ist. Wir haben einen besseren X-Goal-Wert. Die Laufleistung ist gar nicht so schlecht mit 117. Für ein Auswärtsspiel haben wir mit 49% Ballbesitz auch, wie ich finde, und vor allem in Stuttgart auch einen guten Wert. So, also, ne, wenn man sich das nüchtern betrachtet, ist es eigentlich kein schlechtes Auswärtsspiel gewesen.
Ja, das sehe ich genauso. Das war eine deutliche Leistungssteigerung zum vergangenen Spiel, als wir zu Hause gegen den HSV gespielt haben. Klar, es ist ein anderes Spiel, du hast andere Voraussetzungen, aber ja, ich fand schon, dass wir da auch ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Du hast es angesprochen, schon relativ früh hätten wir da in der ersten Halbzeit mit den eben von dir angesprochenen Aktionen in Führung gehen können und wir wissen alle, dann wird es ein anderes Spiel. Ne? Dann muss der Gegner sich nochmal drauf einstellen, muss ein paar Positionen verändern oder halt eben die Taktik verändern und das spielt ja dann gerade auswärts auch nochmal ganz anders in die Karten, weil du einfach schnell umschalten kannst. Was wir ja auch, und das muss man auch sagen, mit dieser Aufstellung ja gut tun könnten. Was mich ein bisschen verwundert hatte, war, dass ich die Aufstellung im Vorfeld dann gesehen habe und vorne im Sturm eine Veränderung vorgenommen wurde. Tabakovic war aufgrund von einem Infekt nicht im Kader und Schuto Maschino hat sein Startelfdebüt bei uns gegeben. Hat er auch ganz ordentlich gemacht, fand ich. Und ja, komme ich jetzt gerade eben drauf wegen dieser Umschaltsituation, die ich angesprochen habe. Ich sehe jetzt, solange Kleindienst auch ausfällt, Schuto Maschino da vorne ganz klar drin gesetzt. Ich denke, Tabakovic wird sich dann dahinter wiederfinden. Und ja, er wäre aber vielleicht gestern jemand gewesen, den du dann hinten raus auch nochmal gut hättest brauchen können. Denn ja, spielerisch wollte es ja nicht so wirklich. Die Chancen, die wir hatten, auch dann später in Halbzeit 2, die wollten einfach nicht reingehen. Und manchmal tut es dann auch gut, wenn du sagst, du hast vielleicht einen ganz anderen Spielertypen vorne drin, den du auch anders füttern kannst, nämlich dann eben über Flanken. Und ja, das war alles irgendwie so ein bisschen die Story vom Spiel, fand ich. Also da sind wieder sehr viele Faktoren zusammengekommen. Und du hast es angesprochen, es hätte auch einen Elfmeter geben können, vielleicht sogar müssen, wurde nicht mal geprüft. Ist halt auch wieder so ein Thema, wo du sagst, da ist gefühlt mal wieder alles gegen uns gelaufen und ja, hinten raus verlierst du das Ding dann eben. Wenn wir jetzt mal auf die zweite Halbzeit gucken, da war es vom Spielfilm her, fand ich so ein bisschen ähnlich als in der ersten Halbzeit, nur dass es eben auf den Kopf gestellt war. Ich fand, wir sind sehr gut aus der Halbzeit rausgekommen und wurden dann aber mit zunehmender Spieldauer immer schwächer, immer passiver und hinten raus wurde der VfB wieder richtig gut. Bis sie dann eben das Tor erzielt haben, nach einer Ecke wohlgemerkt. Also, das spricht ja dann auch wieder für sich, ne? Wenn du ein Tor nach einem Standard bekommst und es geht nur 1-0 aus, dann hat der VfB in dem Fall jetzt auch nicht viel offensiv da auf die Beine gestellt bekommen. Und ja, dann musst du es halt eben mit einer Ecke machen. Wir hatten 10 Ecken insgesamt. Also, fand ich dann auch schade, dass wir nach den Standards momentan nicht so viel Gefahr ausstrahlen und es dann eben nicht hinbekommen, ja, eben über einen Standard das Spiel zu ziehen. Und ja, der VfB hat uns gezeigt, wie es funktioniert. Auch da ist wieder sehr viel zusammengekommen, denn Jens Castrop wurde eingewechselt, macht unten auf der rechten Verteidigerseite einen katastrophalen Fehler, wodurch dann eben der Eckball verursacht wird. Und ja, er ist es dann auch im Zentrum, der nicht wirklich in den Luftzweikampf kommt. Und so konnte dann der Stuttgarter mehr oder weniger ungehindert das Ding einköpfen. Und ja, siehst du natürlich blöd aus, ist dumm gelaufen, unfassbar schade für ihn, finde ich. Aber ja, auch das ist ja jetzt wieder was, wo du sagst, da kommen so viele Faktoren eben zusammen, da könntest du wirklich meinen, es soll einfach nicht sein. Was hast du dir in der zweiten Halbzeit zum Spiel und dann vielleicht ja auch eben zu diesen klaren Chancen, die wir uns rausgespielt haben, gedacht und hast du das dann schon kommen sehen, Holger, dass es dann wie so oft eben passiert, wenn du die Tore vorne nicht schießt, kriegst du sie hinten rein?
Ja, zu Beginn der zweiten Halbzeit noch nicht, weil ich fand es recht bemerkenswert, dass wir dann weiter Druck gemacht haben. Das kennen wir auch anders von Gladbach aus der letzten Saison, wo wir gerade den Start in die zweite Halbzeit verpennen. Das war ja gar nicht. Wir hatten diese Riesenchance von Stöger. Da muss man auch nochmal das würdigen. Was war das für ein toller Angriff? Reiz mit der Hacke weitergeleitet, Stöger freigespielt. Also es war ja auch schöner Fußball, den wir gesehen haben. Zeitweilig in der ersten Halbzeit. Und auch diese Chance war wirklich klasse. Und ja, wenn du auf der Welle ganz oben schwimmst, dann machst du den rein, ne? Wenn du aber nicht ganz oben auf der Welle schwimmst, sondern eher im Tal darunter, dann ziehst du ihn am Tor vorbei. Und das ist ein bisschen typisch auch. Und wir hatten danach auch noch weitere Chancen. Wir haben gut gespielt, aber man kennt es als Fußballfan. Mit zunehmender Spieldauer weiß man, dass sich sowas rächen kann. Da sind wir alle gebrannte Kinder, dass das dann einfach passiert. Und in diesem Fall, ja, ist es dann passiert mit einem recht billigen Tor. Also wir standen bis dahin auch recht gut und wir haben dann ausgewechselt. Da kann man natürlich immer fragen, ja, wieso wechseln wir so und nicht anders? Also dass Maschino raus musste, war ja irgendwie klar, weil das wäre ein Wunder gewesen, wenn die Luft von dem reicht für 90 Minuten und so. Und den Castrop dann zu bringen, ist vielleicht auch nicht schlecht. Und dann hat er leider jetzt in seinem zweiten Bundesligaspiel auch einen rabenschwarzen Tag gehabt. Aber das ist ein junger Spieler, Bundesliga ist für den neu und daraus wird er lernen. Daher kann passieren. Kein Vorwurf. Da haben wir weiter gewechselt und schon zu Beginn des Spiels, wenn man sich die Bank angeguckt hat, da wurde einem schon so ein bisschen mulmig, weil man dann schon überlegt hat, ey, wen kannst du eigentlich reinbringen für Maschino? Also Ramos ist ja auch eher ein ähnlicher Typ. Also da hat dann wirklich Tabakovic gefehlt, wie du sagst. Auf jeden Fall ein großer. Und dann ganz zum Schluss musste ja sogar Honorar dann Spitze spielen. Also das war ja total verrückt, die Geschichte. Und da fiel einem schon auf und mit den Wechseln dachte ich mir auch schon so, oh, ob das nicht nach hinten losgeht oder ob das wirklich so die richtigen Wechsel sind, weil ich verstehe jetzt auch nicht, so Rocco Reitz rauszunehmen, muss ich sagen. Also ich glaube, den hätte ich eher drin gelassen. Den einen oder anderen rauszunehmen ist für mich auch verständlich, auch einen Stöger rauszunehmen und mal ein Neuhaus zu bringen. Den üblichen Ulrich-Netz-Wechsel sind wir auch schon gewohnt. Ich hätte gerne Reiz bis zum Ende gesehen, weil ich fand, er hat auch wieder ein bombenstarkes Spiel gemacht. Er bringt die Leistung Woche für Woche und deswegen habe ich das so nicht verstanden. Ob es dann am Ende entscheidend war, kann ich auch nicht sagen. Nur wir haben irgendwie so das Spiel ja durch die Bank verloren, würde ich fast sagen. Also mit der Mannschaft, die zu Anfang gespielt hat, hätten wir da 90 oder 94 Minuten durchgespielt, glaube ich, wäre es vielleicht auf 0-0 hinausgelaufen, nur du musst ja auch wechseln. Also ne, der Fußball ist mittlerweile so dynamisch und so schnell, dass du ja wechseln musst. Das geht ja gar nicht anders. Ne? Und deswegen weiß ich jetzt auch nicht, inwieweit ich den Trainer das ankreiden kann. Also die Banksituation ist wirklich sehr unbefriedigend gerade wenn Tabakovic ausfällt und ich bin gespannt, ob noch sich irgendwas tut. Aber ja, man hat so ein bisschen damit gerechnet. Bestenfalls wäre es auf 0-0 hinausgelaufen, weil ich auch nicht mehr an den Lucky Punch irgendwie am Ende gedacht oder mitgerechnet habe. Und ja, ist leider so gelaufen und sehr bedauerlich und auch sehr schade. Ne? Ja.
Ja, definitiv. Ich erinnere mich an unsere letzte Episode, als wir die aufgenommen hatten. Da hatten wir das Thema mit den Wechseln ja auch schon, Holger. Und ja, wenn man sich jetzt einfach mal anguckt, wer da auf der Bank saß, dann sind dem Trainer dann natürlich auch so ein bisschen die Hände gebunden. Klar könnte man nochmal drüber nachdenken, ob du der irgendjemanden aus der zweiten Mannschaft vielleicht nochmal mit hochziehst, dass du sagst, der kriegt auf jeden Fall zumindest mal einen Kaderplatz. Und wird dann vielleicht als Alternative eben auch eingewechselt. Aber ja, viel mehr gibt die Bank letzten Endes aktuell mit dieser, ja, mit dieser Verletzungsmisere einfach nicht her. Weil wenn wir jetzt gucken, wer noch auf der Bank saß, der nicht eingewechselt wurde, dann hattest du ja sogar mit Omlin und Sippel zwei Torhüter auf der Bank und dann eben noch Friedrich und Fraulo. Also von daher. Die Wechsel
Ja.
verstehe ich schon, ne? Also dass er dieses Personal dann bringt. Mit dem Wechsel Reiz Neuhaus hadere ich auch ein bisschen. Also ich sehe es da genau wie du. Reiz ist ein absoluter Mentalitätsspieler. Den hätte ich da nicht runtergenommen. Hätte dann wirklich eher Sander ausgewechselt und Reiz auf den Platz gelassen. Aber gut, die Wechsel waren dann ja auch relativ spät. 85. Minute so in dem Dreh, glaube ich, mich
Ja,
erinnern zu können.
84. oder so, ja.
Genau, und von daher, ja, war das dann letzten Endes, glaube ich, nicht mehr spielentscheidend. dramatisch in Anführungszeichen ist natürlich der Wechsel von Castrop, ne? Also, dass du sagst, du holst Maschino runter, bringst Castrop rein, du veränderst dadurch komplett die Aufstellung. Also, wie du sagtest, ne, auf einmal war Honorar der gefühlte Stürmer. Und dann muss ich, glaube ich, auch alles erstmal so ein bisschen finden, weil das ja keine Situation ist, die du so häufiger vorfindest oder was auch trainiert wird, weil warum sollte Honorar im Training den Stürmer geben, wenn du sagst, du hast ja Stürmer? Die sind aber tatsächlich jetzt alle entweder langzeitverletzt oder eben kurzfristig ausgefallen. Und von daher ist das für mich auch vielleicht so ein bisschen eben eine Erklärung, wie dieses Tor dann fallen konnte. Und dramatisch natürlich eben aus dem Grund, dass Castro in der 75. eingewechselt wird und in der 79. Von ihm dann eben, wie eben angesprochen, durch diesen individuellen Fehler oder die beiden individuellen Fehler das Gegentor dann quasi verschuldet wird. Und ja, also das war schon eine ganz besondere Situation, kann ich mich jetzt auch tatsächlich gar nicht dran erinnern, dass wir sowas in der jüngeren Vergangenheit schon mal gesehen haben. Also, dass du wirklich sagst, dir fehlen da komplett die Mittel und du musst da extrem improvisieren. Und ja, da bleibt es jetzt eben abzuwarten, wie sich das in den nächsten Tagen und Wochen weiterentwickeln wird. Was uns jetzt in dieser Situation auf jeden Fall zugutekommen wird, ist die bevorstehende Länderspielpause. Denn da hat die Mannschaft, haben die Jungs auf jeden Fall ja die Zeit, sich richtig auszukurieren, richtig fit zu werden. Und dann greift auch ein weiterer Faktor oder ein weiterer Spieler ins Spielgeschehen ein, weil das hat Virkus vor dem Spiel auch gesagt. Mit Gio Reyna wird nach der Länderspielpause dann auch geplant, sodass er dann auch tatsächlich zum Spiel gegen Bremen, Sonntag 17:30 ist das dann, auch eine Option sein soll. Also da muss man wirklich sagen, die Länderspielpause, die kommt jetzt, glaube ich, wirklich zu einem guten Zeitpunkt für uns. Also jetzt gar nicht mal spieltechnisch und punktetechnisch und vom Flow, weil wir haben aktuell keinen Flow. Aber ja, zumindest mal halt eben aus Sicht aufs Personal eben.
Ja, das wird man sehen müssen, ob die, also von der Regeneration der Spieler her kommt die mit Sicherheit genau richtig von der Stimmung, die gerade rund um den Verein herrscht, also vor allem bei den Fans, bei den Fanmedien, teilweise auch bei den regionalen Medien, bin ich mir nicht so sicher, ob die jetzt so gut kommt. Da wäre es, glaube ich, besser, die Mannschaft könnte das nächste Woche wieder umdrehen und positive Schlagzeilen sorgen. So muss ich sagen, dass ja objektiv dieses Spiel gut war, aber es hat einen ja sehr negativ zurückgelassen, weil man kann es ja nicht komplett abkoppeln von der Gesamtentwicklung der letzten Monate. Das ist ja gerade so das Schlimme. Also, dass wir dieses Spiel verloren haben, wir es verloren haben, das ist ja nicht das Schlimme, sondern wir befinden uns da irgendwie in so einer Entwicklung gerade, die, glaube ich, allen so ein bisschen ja, so ein mulmiges Gefühl gibt, weil wir nicht wissen, wo es hingeht. Und das wird uns jetzt auch die nächsten paar Tage umtreiben. Ich weiß nicht, ob auf dem Transfermarkt nochmal was passiert und uns dann das Ganze ein besseres Gefühl gibt. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. So dass wir jetzt mit 9 sieglosen Spielen und die Rheinische Post hat es sogar heute auch nochmal gebracht, mit 22 Punkten aus 21 Spielen in 2025 eigentlich wieder da sind, wo wir vor 2 Jahren waren, als wir diese in Anführungsstrichen grandiose Saison mit 34 Punkten abgeschlossen haben. Und das ist ja das Riesenproblem an der Geschichte, ne? Weniger jetzt das Spiel, sondern woher soll jetzt der Glaube kommen, dass sich da ein Schalter umlegt? Oder? Wie siehst du das, Björn?
Ja, es geht halt gefühlt genauso weiter, wie es letzte Saison aufgehört hat. Also man könnte wirklich meinen, wir sind noch in derselben Saison. Wir knüpfen da nahtlos dran an. Aber ich sehe jetzt schon so ein bisschen die Entwicklung. Das hattest du ja eben auch angesprochen. Das Spiel gegen den HSV war nicht gut. Haben wir ausreichend thematisiert. Und jetzt in Stuttgart haben wir wirklich ein sehr, sehr ordentliches Spiel gemacht. Und da sind es dann Kleinigkeiten, die das Spiel eben entscheiden, wie jetzt eben dieser individuelle Fehler. Oder halt eben die von uns ausgelassenen Möglichkeiten, selbst eben in Führung zu gehen. Oder halt eben ein potenzieller Elfer, den es dann nicht gab. Und da bist du eben wieder genau an dem Punkt, dass du sagst, du bist wieder in diesem Trott, in diesem ganz normalen Trott, dass du es irgendwie halt eben nicht auf den Platz bekommst, dass du das Spiel für dich entscheiden kannst. Und dann läuft es halt gegen dich. Und genau das ist es, was eben in den letzten Wochen und Monaten immer passiert ist. Es lief dann gegen Borussia. Und ja, da gilt es jetzt natürlich, den Bock umzustoßen und irgendwie dann auch wieder ein bisschen Selbstvertrauen aufzubauen, dass dann die Chance von Hacking, von Honorar oder meinetwegen das Ding von Stöger, der ja, also der muss ja rein, ne? Aber dass die Jungs dann eben das Selbstvertrauen haben und dementsprechend auch mit ein paar Prozent mehr abschließen und ja, dann endlich wieder Tore fallen, weil das gehört auch zur Wahrheit, wir haben in dieser Saison noch kein Tor geschossen.
Ja, wir haben kein Tor geschossen. Gut, die Saison ist jetzt auch sehr kurz, muss ich sagen. 2 Spiele, ne? Aber wir schießen generell in den letzten Spielen wenig Tore. Und diese Zutaten, gut spielen und kein Matchglück haben und verlieren, sind so die Zutaten von Mannschaften, die unten ordentlich reinrutschen. Weil dann nämlich als nächstes kommt, schlecht spielen, kein Matchglück haben und weiter verlieren, ne? Also man sieht das ja sehr oft und da hab ich so ein bisschen Angst vor. Und ich fand den Begriff, den irgendeiner in der Gruppe, in der Gladbach-Gruppe genannt hatte, dass die haben immer noch so ein altes Mindset. Und ich finde, da ist sowas dran. Also ich würde es jetzt eher als Geist vielleicht so umschreiben. Also das ist immer noch der alte Geist, das alte Mindset der letzten Jahre. Also wir bekommen es nicht hin, die Trainer bekommen es nicht hin, da einen neuen Spirit reinzukriegen in diese Gruppe. Und sie versuchen das natürlich über neue Spieler mit Mentalität, die in anderen Mannschaften Kapitän waren. Und das ist alles total logisch. Und auch die Transfers, die getätigt haben, sind durchaus logisch und gute Transfers, ne? Aber ich weiß nicht, was für ein Geist oder Mindset in dieser Mannschaft herrscht. Und das gibt mir so ein bisschen Sorge, dass das immer so weitergeht. Natürlich werden wir da auch wieder Spiele gewinnen, ne? Aber wenn wir wieder so bleierne Saisons wie die letzten beiden Jahre erleben, dann fragt man sich natürlich auch, okay, ne, wo ist dann der Aufbruch mal? Den sieht man halt nicht. Und das fehlt mir so ein bisschen auch, ne? Dieser Aufbruch und dass man auch mal das Unerwartbare schafft. Und ich weiß nicht, wie die Mannschaft das aufbrechen soll.
Ja, das ist wirklich ein großes Problem, wirklich ein sehr lang anhaltendes Problem, dass wir das einfach nicht in den Griff bekommen. Und natürlich stellt sich da auch die Frage, das hattest du ja jetzt auch angesprochen, wie willst du das denn als Verein, als Trainer angehen und verändern? Ich meine, klar, mit den Transfers hast du maßgeblichen Einfluss darauf. Mit der Entscheidung von Seoane bezüglich Kapitän und Mannschaftsrat hat er, fand ich, auch schon genau das Richtige getan, um da eben diesen frischen Wind reinzubringen. Aber gefühlt geht es halt immer genauso weiter. Und ja, das werden spannende Zeiten. Da bleibt abzuwarten, wo die Reise für Borussia hingeht. Eins ist allerdings klar, es muss was passieren. Also es muss irgendwie übermittelt werden, dass genau das erkannt wird, also dass auch der Verein, die Mannschaft, dass die diese Probleme selbst sehen und dass sie die anpacken wollen. Denn wenn wir einfach so weiterspielen, dann wird die logische Konsequenz irgendwann sein, dass der Kredit der Fans schon wieder relativ früh verspielt ist. Und ja, wenn man sich jetzt den Auswärtsblock anguckt, der war pickepacke voll. Die haben die ganze Zeit gesungen, die Fahnen wurden geschwungen. Ich hatte nach dem Spiel noch kurz Kontakt mit einem Fanclub, der vor Ort war. Liebe Grüße an der Stelle an die Berschfohlen aus Elversberg. Da hatte ich nämlich nochmal nachgefragt, wie es denn mit der Stimmung im Block war. Und da hieß es dann auch, na, die Stimmung, die war richtig gut. Aber wie lange ist die Stimmung denn so gut, wenn du sagst, es geht einfach nicht vorwärts? Und das ist wirklich ein großes Thema, das uns jetzt schon lange begleitet. Und das ordentlich Zündstoff hat, meiner Meinung nach.
Ja, die Frage, die du hast, du hast die richtige Frage gerade so angesprochen, so gestriffen. Ich frage mich, bekommen die Verantwortlichen im Verein das eigentlich mit? Diese negative Stimmung, diese Befürchtung, die wir alle haben, dass das mal richtig schief geht, diese Saison, ne? Mit diesen ganzen Traditionsvereinen vor Augen, die ich in den letzten Jahren erlebt habe. Und da frage ich mich, merken die das eigentlich oder merken die das nicht? Weil Gladbach wird die Bude eingerannt. Ja, ist jedes Heimspiel ist fast ausverkauft. Die Jubiläumsveranstaltung war ein riesen Burner. Die verkaufen Trikots, Merchandising ohne Ende. Also wenn ich diese objektiven Faktoren mir angucke, reden wir von einem florierenden Verein, der eine große Anzahl von Menschen in Deutschland begeistert. So. Und dann kommen wir in den Mikrokosmos der normalen Fans zurück. Aber da auch der Fanmedien, der anderen Fanmedien, die ja auch wirklich seit Wochen und Monaten kritisch hinterfragen, wo führt dieser Weg hin und deutlich kritischer wahrscheinlich sind als viele dann auch im Stadion. Und ich frage mich, kriegen die Verantwortlichen das mit oder sind die in so einer Wolke drin, in so einer Blase drin, ne, wo sie sagen, ach, objektiv ist das doch alles gut, wir haben gar nicht so schlecht abgeschnitten, Zuschauerschnitt ist gut, ne, Umsätze sind gut, Jubiläum war super, ach, das wird schon, gute Transfers, ne? Also, dass die auch vielleicht diese Befürchtung haben, da kann was kippen. Und wenn das kippt, dann geht das richtig nach hinten los. Weil wir nicht der Verein sind, der wie Leipzig, wie Dortmund in der Winterpause dann nochmal 30, 40 Millionen für Spieler ausgeben kann. Weil wenn wir in diesem negativen Flow sind, dann hilft uns am Ende nur Gott. So. Da ist keiner mehr, der um die Ecke kommt und uns den und den Stürmer oder Abwehrspieler kauft, weil wir einfach das Geld nicht haben. So. Und das wäre natürlich schön, das mal rauszukriegen. Und das wäre auch eine Möglichkeit des Vereins, einen vielleicht auch zu beruhigen und zu sagen, ey, das ist alles klar, wir kriegen das mit. Aber es sind ja eigentlich auch diese Kommentare, Stegemann, Wirkus, das ist immer das Gleiche so. Das sind ja so Besatzbausteine. Wir sind auf einem guten Weg, ne? Und das wird schon und dies und das, ne? Und ja, wird das? Ich weiß es nicht, ob das wird. Ne? Vielleicht rufen wir auch jetzt oder vielleicht drücken wir den Panikknopf auch viel zu früh nach dem zweiten Spieltag. Ne, aber wir können diesen Rucksack der letzten Jahre ja auch nicht einfach so abstreifen. Ich kann jetzt keinen Reset-Knopf drücken. Wenn ich jetzt neu Fan wäre, dann würde ich sagen, ach, ist ja nichts passiert. Ne, irgendwie ein Punkt geht schon. Und Bremen haben wir immer eine gute Statistik so. Oder? Was meinst du, Björn?
Ja, da hast du schon recht. Also ich bin noch weit davon entfernt, jetzt schon auf den Panikknopf zu drücken. Aber wir kennen halt unsere Borussia, ne? Und wir haben das jetzt in den letzten Jahren immer wieder mitgemacht. Und wir wissen, dass selbst wenn es den Anschein hat, dass wir jetzt eine bessere Saison spielen, so wie das letzte Saison ja auch der Fall war, ne, dass du dich da eben nicht drauf verlassen kannst, weil du nicht weißt, was passiert denn dann wieder. Wie zum Beispiel eben siehe das Spiel in St. Pauli. Du gewinnst gegen Leipzig zu Hause 1-0, fährst nach Pauli und stellst das Fußballspielen ein und ab dann war es das mit der Saison. Und davon sind wir nicht gefeit. Und ja, das andere Thema, ob die Vereinsführung diese Probleme sieht und bewertet, das werden wir ja niemals rausbekommen, weil da bist du wieder an dem Punkt der Kommunikation. Da hatten wir so viel drüber gesprochen, dass die Kommunikation bei Borussia sehr, sehr schwierig ist. Oftmals hat es eben den Anschein, dass sie sich das alles schön und bunt reden. Und ja, ob die das im Hintergrund sehen, was für eine Gefahr da tatsächlich lauert oder eine potenzielle Gefahr da lauert, das werden wir als Fans niemals zu hören bekommen. Weil du hörst halt dann
Aber warum
eben.
nicht? Warum können
Genau.
die denn sowas nicht mal kommunizieren?
Genau, das ist eine berechtigte Frage und ich habe da keine Antwort drauf, weil die haben eigentlich die richtigen Leute im Vorstand, die ja genau dafür da sind, die auch gut kommunizieren können, ne? Siehe Markus Aretz. Und es kommt aber einfach nichts. Und ja, das ist etwas, was mir wirklich Sorge bereitet, weil ich da auch einfach keine Lust mehr drauf habe. Ich weiß nicht, wie es dir da geht oder unseren Zuhörern da draußen geht. Wenn du dann halt eben hörst, ja, wir sind Affentitten geil und Gladbach ist so ein toller Verein und weiß der Geier, ne? Das ist eben
Ja,
dieses
schreckliche Aussage.
Schönreden und ja, gestützt wahrscheinlich eben auf den Fakten, wie du eben gesagt hast, die Hütte ist immer voll, die Nordkurve springt, es werden Trikots verkauft und. Also ist doch alles wunderbar. Aber wir werden ja niemals an dem Punkt sein, dass wir sagen, wir gehen nicht mehr ins Stadion, weil die Leistung nicht so gut ist. Also, wenn es wirklich so weit ist, dann haben wir ganz andere Probleme.
Ja, absolut. Da triffst du natürlich einen Punkt, das stimmt schon. Ne? Nur da sind sie wieder verwundert, wenn gepfiffen wird, ne? Oder wenn man sich nicht freut über ein Tor.
Ja, siehe,
Das,
Entschuldigung, Holger,
ja.
siehe das Spiel gegen Hoffenheim letzte Saison
Genau,
am
genau.
Ende, wo man dann wirklich entzürnt ist als Roland Wirkus, weil es da halt eben mal ein bisschen mehr Gegenwind gab. Das ist unverständlich für mich.
Ja, was, vielleicht muss man an dieser Stelle auch nochmal über Sioane reden, oder? Der ist ja jetzt auch keiner, der die Fans anzünden kann aufgrund seiner Art. Muss er auch nicht. Ich möchte auch nicht einen Baumgart an der Seitenlinie haben. Das sind wir auch nicht. Ne? Gleichwohl, ja, die Aussagen von Ihnen immer sehr nüchtern betrachtet sind. Ne? Und alleine deswegen müsste man ja einen anderen Kommunikator mal dahinstellen als Gegengewicht. Man kann auch vom Trainer jetzt nicht erwarten, ne, dass er der Entertainer vom Herrn ist. Und im Zweifelsfall hat er dann andere Defizite, die er damit ausgleicht. Ne? Gleichwohl ich mir immer noch nach all den Jahren, und wir gehen ins dritte Jahr mit ihm, nicht sicher bin, was er eigentlich für ein Trainer ist. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich habe jetzt so auch per se nichts. Also es gibt ja viele, die da draußen seinen Unmut über ihn äußern. Das sehe ich ehrlich gesagt nüchterner, weil ich glaube, dass er schon Fähigkeiten hat. Sonst wäre er nicht dreimal Meister geworden. Sonst wäre er nicht bei Leverkusen gelandet. Die wird er mit Sicherheit haben. Ist er der Richtige für unseren Verein? Wie siehst du da so die Entwicklung eigentlich mit ihm? Jetzt nur immer festhalten an ihm, um nicht wie andere Vereine jedes Jahr einen Trainer dann da abzuschießen, ne, ist für mich auch kein Argument. Also ich tue mich da gerade echt ein bisschen schwer, nach jetzt 3 Jahren viele Argumente für ihn zu sammeln. Und weiß ich nicht, wie siehst du das denn?
Ja, die Frage nach dem Trainer. Eine vielgestellte Frage. Seoane hat ein Riesenproblem. Und das Problem heißt Borussia Mönchengladbach, meiner Meinung nach, weil es sind viele Trainer in der jüngeren Vergangenheit an genau diesem Verein gescheitert. Seit Marco Rose uns verlassen hat, hatten wir ja jetzt schon ein paar Trainer und der direkte Nachfolger, der dann eben kam, den habe ich gefeiert, als der kam. Und ja, was hat Adi Hütter auf die Beine gestellt bei Borussia? Relativ wenig. Dann kam der nächste Trainer. Was hat er auf die Beine gestellt? Relativ wenig. Die sind alle gefühlt an Borussia Mönchengladbach gescheitert und haben es nicht hinbekommen, diesen Laden in den Griff zu bekommen. Und da bist du ja aber auch wieder bei dem Thema des Mindsets, der Einstellung auf dem Platz. Dieser kompletten Wolke, die um den Verein schwebt und gefühlt alles in sich verschlingt, die Trainer haben es auch einfach nicht leicht, weil es kann dir ja nicht mal einer sagen, was das eigentliche Problem ist. Warum du dann auf einmal letzte Saison mit so einer Nichtleistung in Pauli alles wegwirfst und dann auch nicht mehr da rauskommst, weil du warst im Flow, ne? Wir hatten gute Ergebnisse erzielt, das war eine super Saison bis dahin. Aber dann auf einmal ist der Stecker gezogen und da kannst du mir doch auch nicht erzählen oder das Argument vorwerfen, das liegt jetzt alles daran, dass die platt sind, die Spieler sind erschöpft, die können nicht mehr. Also bitte, das sind Profis. Und ich glaube, das ist das eigentliche Problem, dass genau dieses übergeordnete Thema in den Griff bekommen werden muss, weil kriegst du das nicht in den Griff, dann kommt der nächste Trainer und dann kommt nochmal ein Trainer und es geht aber genauso weiter. Und irgendwann springst du dann halt nicht mehr vor der Schippe, ne? Dass du sagst, na, irgendwann sind wir dann dabei, müssen in die Relegation oder sind vielleicht direkt abgestiegen. Naja, bevor ich mich jetzt hier in Rage rede diesbezüglich, also, und da werde ich mal sicherlich keine Fans oder Freunde mitmachen, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass Seoane, wenn sein Vertrag jetzt ausläuft, eine Vertragsverlängerung auf den Tisch gelegt bekommt, weil Borussia Mönchengladbach dann auch wieder genau das tut, was sie immer tun oder immer versuchen zu tun. Die wollen da Ruhe reinbekommen und sie haben auch keine großen Argumente gegen Seoane. Ne? Dann wird es immer wieder heißen, es gab bessere Phasen, es gibt schlechtere Phasen, aber wir gehen den Weg, ne? Wir geben ihm weiterhin die Möglichkeit, dass er da bessere Ergebnisse erzielt und ich sehe das auf uns zukommen, dass Seoane eben noch länger am Niederrhein bleibt. Und ja, ich habe überhaupt nichts gegen Seoane, also muss ich wirklich sagen, bin auch keiner, der irgendwie fordert, dass der Trainer ausgetauscht werden muss. Was ich mir natürlich wünschen würde, und da geht es, denke ich, auch vielen so, ist, dass der einfach ein bisschen mehr aus seiner Haut raus müsste auch. Ne? Also ich erinnere mich damals an die Zeiten unter Hecking, der gefühlt immer die Hände in der Tasche hatte und einfach nur am Spielfeldrand stand. Das hat mir so als Fan überhaupt gar nichts gegeben. Also jetzt mal unabhängig davon, dass der eine gute Arbeit gemacht hat, ne? Aber diese Außenwirkung, die war da quasi nicht existent. Und dann kam halt eben dieses krasse Gegenteil mit Marco Rose. Und wenn ich dann eben gesehen habe, dass ein Marco Rose eine gelbe oder eine rote bekommt, weil der einfach drüber ist in dem Moment, weil er den Sport lebt, dann hat mir das als Fan deutlich mehr gegeben, als wenn eben ein Hacking da steht oder als wenn, und dieses Image hat Seoane, ja, dieser glatte Trainer da steht, ne, der das einfach dann alles so hinnimmt und wenig Emotionen nach außen hin zeigt.
Am Ende werden natürlich Siege und Niederlagen darüber entscheiden, wie es mit Seoane weitergeht. Es ist immer schwierig als Fan, so die Arbeit eines Trainers zu beurteilen und man ist schnell dabei, den einen Himmel zu heben. Gerade der neue Superstar ist jetzt Sandro Wagner. Ne? Hört man da überall, Mensch, Mensch und dies und das. Dabei sind auch erst 2 Spieltage und man wird sehen, wie das weitergeht. Aber es gibt schon auch Faktoren zu sagen, okay, ein Trainer arbeitet gut oder schlecht. Und wenn man, vor allem wenn man sich so eine Mannschaft anguckt, also ich finde, objektiv gesehen, wenn ich aufs Blatt Papier gucke, haben wir keine schlechte Mannschaft. Also ich traue dieser Mannschaft durchaus zu, dass die locker Siebter werden. Ne? Die kommen oben rein, glaube ich nicht, ne? Aber ich traue der Mannschaft zu, dass sie Siebter wird. Und daran, finde ich, muss man auch einen Trainer messen, was er dann rausgeholt hat. So. Und da bin ich mir halt nicht sicher, ob das dann ein Match ist mit Zuane. Ne? Gar nicht diese kurzfristigen Hasskommentare, die es immer gibt, ne? Die finde ich unter aller Sau, ne? Sondern jetzt on the long run. Ne? Und wir sind in der dritten Saison und deswegen muss man eine Beurteilung vornehmen. Und ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sie nicht mit ihm verlängern. Und zwar ein Faktor ist ja total wichtig und das ist dann doch die Stimmung. Und wenn die Stimmung wirklich massiv kippt, dann muss auch ein Verein handeln. Dann kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie dagegen dann, also dass sie so hart im Wind dann stehen. Und man hat ja mit Polanski zum Beispiel und mit Kirch hat man ja so Trainertalente, denen man ja wahrscheinlich auch seit Jahren sagt, ey, eure Chance wird kommen. Ne? Und daher, ich bin gespannt, ne? Ob sie es hinkriegen, dann wirklich jetzt die Kurve zu kriegen, ne? Dass alles gut wird, kann ja durchaus sein, weil die Mannschaft hat Potenzial. Ich finde, da sind spannende Spieler bei uns dabei. Und man hat auch gegen Stuttgart phasenweise gesehen, wie gut die eigentlich Fußball spielen können. Aber dann gibt es natürlich auch wieder Spiele, das wissen wir auch, wenn es gegen Augsburg geht, wenn es gegen Freiburg geht und, ne, wo wir traditionell jedes Mal uns ein Beinchen stellen, ne, und wie sieht es da aus? Und so gesehen sind die nächsten Spiele natürlich entscheidend. Wir haben jetzt ein Heimspiel gegen Bremen, das ist eigentlich für uns ein guter Gegner. Dann geht es wohin? Dann geht es auswärts. Weiß ich gar nicht, ob da, das habe ich jetzt gar
Wir
nicht.
spielen jetzt gegen Bremen und dann spielen wir in Leverkusen, wenn ich mich nicht
Oh,
täusche.
okay. In Leverkusen, die haben bis dahin scheinbar einen neuen Trainer, was man hört, was auch total verrückt ist. Und dann haben wir ja nochmal 2 Heimspiele hintereinander. Ne? Wir spielen nochmal gegen Frankfurt und
Dann haben
gegen
wir Frankfurt.
Freiburg. Ne?
Genau.
Und dann wissen wir sowieso, wo wir stehen. Also wenn wir die Matches hinter uns haben, dann wissen wir mit Sicherheit, wohin die Reise geht. Und dann kann man sich, glaube ich, auch so einer Dynamik in die eine wie die andere Richtung auch gar nicht mehr entgegenstellen.
Ja, da hast du vermutlich recht. Umso wichtiger wird es jetzt eben sein, nach der Länderspielpause gegen Werder Bremen zu gewinnen, ne, dass wir da wirklich mal richtig auf dem Scoreboard ankommen, dass wir die 3 Punkte mal einfahren und du eben nicht direkt unten drin stehst, weil, und das hatte ich vor der Saison auch schon gesagt, ich finde, dieser Start, der hat es wieder ordentlich in sich. Du hattest jetzt ein paar oder hast noch ein paar leichtere Spiele vor der Brust. Das eine haben wir versäumt zu ziehen, das war das Heimspiel gegen den HSV. Jetzt kommt eben Bremen und da gilt es dann, alles auf den Sieg zu setzen, die 3 Punkte einzufahren. Und ja, ich denke, nach dem Spiel werden die Stimmen dann dementsprechend auch schon entweder versöhnlicher oder deutlich kritischer werden, weil darauf kommt es jetzt eben an, ne? Also das bleibt sehr, sehr interessant und sehr spannend, wie sich das jetzt entwickelt. Und ja. Was denkst du denn, Holger? Was denkst du denn, wie das Spiel gegen Werder Bremen ausgeht? Und was ist denn, auch wenn es noch lange hin ist bis dorthin, was ist denn dein Tipp für das Spiel gegen Bremen?
Jetzt fehlen ja eigentlich die Fragen von Markus. Ne? Ein bisschen schade, dass er heute keine Zeit hat. Der würde
Genau.
ja dann wahrscheinlich zu Bremen Fragen stellen. Ich glaube, da würde ich mich leichter tun als zu Stuttgart. Da hätte ich nämlich nicht viel gewusst, glaube ich. Deswegen bin ich ganz froh, dass er dann doch nicht dabei ist, aber nur wegen der Fragen. Ansonsten wäre es natürlich schön, wenn er dabei gewesen wäre. Ich tippe auf den Sieg von Gladbach. Ich tippe ja Heimspiel und Bremen. Ne? Ich tippe auf den Sieg. Vielleicht wieder ein 2-0, habe ich ja gegen HSV auch getippt. Ich tippe jetzt nochmal ein 2-0 für Gladbach. Aber ich sage diesmal die Torschützen nicht. Das ging ja beim letzten Mal von da hinten los. Mit Tabakovic. Hat er da Magen-Darm? Kann ja nicht wahr sein. Wäre das
Ja,
Spiel ganz
genau.
anders ausgegangen.
Da hast du recht, genau. Ja, ich denke auch, dass wir die Partie gewinnen werden. Wird aber, glaube ich, ein enges Spiel werden. Es wird uns aber gelingen, das Spiel für uns zu entscheiden. Ich tippe auf ein knappes 3:2 für unsere
Boah.
Borussia. Bremen hat das Potenzial, haben sie jetzt gestern auch wieder gezeigt, viele Tore zu schießen. Die sind auch oft mal für ein 3:2-Spiel gut. Also da könnte man wirklich mal Statistiken raussuchen und gucken, wie oft Bremen 3:2 gespielt hat, weil Kein anderer Verein kommt mir da direkt so ins Gedächtnis als Werder Bremen. Und ja, von daher denke ich, dass wir das aber gewinnen werden. Wir gewinnen zu Hause 3-2 und ja, dann sieht die Welt doch schon wieder ein bisschen besser aus.
Hoffen wir. Deine
Genau.
Worte.
Ja, na, in dem Sinne, liebe Zuhörer da draußen, bleibt gesund. Ja, erholt euch ein bisschen in der Länderspielpause. Und vielen Dank, Holger, dass du wieder mit dabei warst. Björn war am
Ja, sehr
Mikrofon
gerne.
und dann hören wir uns demnächst wieder. Macht's gut.
Tschüss.